Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Eine Szene aus dem 20 Jahre alten Computerspiel Quake 3 Arena. Ein Ego-Shooter mit Mehrspieler-Modus, bei dem sich eine ganze Gruppe gleichzeitig durch ein Level hindurchgemetzelt hat. Was hat dieses Ballerspiel mit jahrtausendealten Brettspielklassikern wie etwa Schach oder Go gemeinsam? Darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem Klimagas aus der Kläranlage und mit einer vermeintlichen Tierfutterverschwörung. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. DeepMind ist ein Tochterunternehmen von Google. Es hat sich spezialisiert auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und solch eine KI nimmt es mit jedem menschlichen Spieler auf, wenn es um Schach oder Go geht. Das konnten die DeepMind-Programmierer bereits beweisen. Im Fachmagazin Science präsentieren sie heute ihren neuesten Streich, eine KI, die den 3D-Shooter Quake 3 Arena spielt. Im Studio bei mir ist mein Kollege Michael Gessert. Herr Gessert, diese Ego-Shooter stellen schon gewisse Anforderungen hinsichtlich Taktik und Strategie, aber die Spieltiefe ist mit Schach doch wohl eher nicht zu vergleichen. Also wo genau lag denn die Herausforderung für die KI?
Ja, das ist in der Tat so. Also dieses Quake 3, das ist ein relativ simpler 3D-Shooter. Das Spiel, das stammt ja schon aus dem Jahr 1999, habe ich damals auch gespielt. Inzwischen sind natürlich die aktuellen Spiele des Genres von der Grafik her, auch von den Bewegungsmöglichkeiten, den Freiheitsmöglichkeiten der Spielfigur deutlich komplizierter geworden. Grundsätzlich läuft man aber in so einem Shooter eben in einer 3D-Landschaft oder in einem Gebäude herum. Man selbst schießt dann mit verschiedenen Waffen. Die haben eine Nah- oder Fernwirkung und auch unterschiedliche Schadenswirkung. Schießt man auf Gegner, wird unter Beschuss genommen. Und die DeepMind-Programmierer haben ihre KI hier eine ganz spezielle Shooter-Variante spielen lassen. Die ist ja auch sehr beliebt. Die heißt Capture the Flag. Und da spielen ja eben Teams mit bzw. gegeneinander. Ziel ist es dann jeweils, die gegnerische Flagge zu erobern und in die eigene Basis zu tragen. Da gibt es dann jeweils einen Punkt.
So, das heißt, in diesem Spielmodus Capture the Flag, da geht es ganz stark um die Kooperation mit den eigenen Teammitgliedern und auch das andere Team, das muss ja dann eben kooperativ auf diese Herausforderung reagieren.
Ganz genau. Und das also insgesamt ist dann eben schon eine doch sehr komplexe Herausforderung dann für eine KI. Alle Spieler sind ja autonom, treffen autonom nicht direkt vorhersehbare Entscheidungen. Und die Programmierer haben nun also ihre KI-Software, die beruht ja auf diesen sogenannten künstlichen neuronalen Netzen, zunächst mal auf die gleiche Weise trainiert wie eben auch schon seinerzeit bei diesem Go oder bei dem Schachprogramm. Nämlich eigentlich durch einfaches Learning by Doing, das neuronale Netz. Das kommt also praktisch ohne jedes einprogrammiertes Vorwissen ins Geschäft. Das legt einfach los, spielt hunderttausende Male hintereinander und lernt da eben durch Erfolg bzw. Misserfolg. Man spricht da hier von diesem Reinforcement Learning. Um das mal runterzubrechen als kleines Beispiel, wenn hier ein Gegner bei Quake auf mich schießt, dann ist es offenbar eine gute Idee, seitwärts auszuweichen. Das behalte ich also dann bei.
Na gut, das ist ja nun auch wirklich naheliegend. Aber wie sieht es aus, wenn die KI komplexe Strategien entwickeln soll? Also funktioniert diese Methode dann immer noch, wenn das Resultat eben nicht sofort ersichtlich ist?
Offenbar eben mit dem Training in dieser langen Zeit, wenn man das immer und immer wieder macht, auch die Leute, die Agenten, diese Programme hier gleichzeitig gegeneinander spielen lässt, das ist eine Art evolutionärer Prozess, der dann stattfindet. Und die Programmierer haben eben verschiedene Instanzen und Varianten dieser kleinen neuronalen Netze, dieser kleinen Agenten immer wieder gegeneinander antreten lassen. Und dann kristallisiert sich mit der Zeit allmählich heraus, was schlecht ist. Und eben die besten Agenten auf der anderen Seite, diese besten, diese For-the-Win-Agenten, die spielen dann letztendlich besser als menschliche Profispieler und sowohl dann, wenn sie in einem reinen Agentenspiel untereinander antreten, als auch in einem gemischten Mensch-Maschine-Team.
Besser, aber spielen denn diese Agenten, diese Software-Agenten auch anders als Menschen? Kann man das erkennen am Verhalten?
Ja, ulkigerweise kann man es eigentlich nur daran erkennen, dass sie besser spielen. Also die entwickeln nämlich ganz ähnliche Strategien wie menschliche Spieler. Zum Beispiel gibt es da die Strategie, ins leere gegnerische Camp reinzulaufen und dort in aller Ruhe abzuwarten, bis die Flagge eben dort nach dem Abschuss eines Flaggenträgers wieder auftaucht, dann hat man sie sofort. Was ich ganz besonders spannend finde hier bei dieser Arbeit, bei dieser Science-Publikation, bei diesen Schach- und Go-Algorithmen, da blieb das Ganze, die ganze KI letztlich eine Blackbox. Da konnten noch nicht mal die Programmierer hinterher genau sagen, ja, wie ist denn der Algorithmus jetzt zu einer konkreten Spielentscheidung gekommen? Hier nun, weil das Spiel selbst ja etwas weniger komplex ist, konnten sie in diese Agents reinschauen, in die neuronalen Zustände oder Verschaltungen und konnten die mit ganz konkreten Spielzuständen also in Verbindung setzen. Und da haben sie zum Beispiel festgestellt, bei den erfolgreichen Agents, da war also die Information zum Beispiel, ist die Flagge gerade im eigenen oder im gegnerischen Besitz, die war höchst effizient kodiert in einem einzelnen Neuron. Und das erinnert schon sehr stark an biologische Vorbilder.
Vielen Dank. Michael Gessert war das über KIs, die nun auch im Team mit Menschen Ballerspiele zocken. Millionen Mäuse weltweit müssen als Versuchstiere herhalten. Die meisten von ihnen sind männlich. Weibchen sind nicht besonders beliebt in der Forschung, denn angeblich sorgen ihre schwankenden Hormonspiegel für Abweichungen im Verhalten, im Stoffwechsel und in der Neurobiologie. Sie liefern dadurch nicht so eindeutige Versuchsergebnisse. So zumindest hieß es lange Zeit. Eine Biologin aus den USA hat nun im Fachblatt Science die Fakten zusammengetragen und fordert, Gleichberechtigung im Mäusekäfig. Michael Lange mit den Einzelheiten.
Weibliche Mäuse oder andere weibliche Versuchstiere haben in der Wissenschaft einen schlechten Ruf. Vielen gelten sie als unberechenbar. Da sollte man lieber die Finger von lassen. Immer wieder erhielt die Neurobiologin Rebecca Shansky gut gemeinte Hinweise.
Ein allgemeiner Rat lautete, achten Sie auf die Hormonspiegel, wenn Sie mit weiblichen Tieren experimentieren. In allen Nagetieren existieren erhebliche Schwankungen bei Fortpflanzungshormonen aus dem Eierstock. Am besten, Sie entfernen die Eierstöcke oder verzichten ganz auf weibliche Versuchstiere. Dann sind Sie das leidige Problem mit den weiblichen Hormonen los.
Für viele Forscher ist das männliche Versuchstier der Standard und das weibliche die Sonderform. Als Professorin an der Northeastern University in Boston hat Rebecca Shansky nun untersucht, ob das stimmt oder ob es sich um Vorurteile handelt. Ihr Fazit: Die gut gemeinten Ratschläge haben keine wissenschaftliche Basis. Das zeigen auch ihre eigenen Forschungen bei Verhaltenstests mit Mäusen.
Die Ergebnisse der weiblichen Tiere zeigen keine größeren Abweichungen als bei männlichen Versuchstieren. Gelegentlich treten bei Männchen sogar größere Unterschiede zwischen verschiedenen Tieren auf. Warum ist das bei Männchen in Ordnung und bei Weibchen nicht?
Ein Grund für die gelegentlichen Unterschiede zwischen den Männchen könnten Rangordnungskämpfe sein. Sie bringen das Hormonsystem der Männchen durcheinander. Dominante Männchen haben circa fünffach erhöhte Testosteronwerte. Rebecca Shansky zieht daraus den Schluss, weibliche Tiere sind für die Grundlagenforschung und auch für die Medikamentenentwicklung ebenso gut oder schlecht geeignet wie männliche Tiere. Sie befürchtet, weil weibliche Tiere zu wenig erforscht werden, könnten wichtige Krankheitsursachen übersehen werden. Das gelte zum Beispiel für Angststörungen. Sie werden stets mit männlichen Versuchstieren erforscht. Dabei ist die Mehrheit der Menschen, die unter Angststörungen leidet, weiblich. Auch bei der Wirkstoffentwicklung können wichtige Ansatzpunkte übersehen werden. Es werden nur solche Wirkstoffe entdeckt und Medikamente entwickelt, die bei Männern gut funktionieren. Medikamente, die besonders für Frauen hilfreich wären, bleiben unentdeckt, befürchtet Rebecca Shansky. Im Wissenschaftsmagazin Science fordert sie einen neuen Blick auf das weibliche Hormonsystem.
The estrous cycle is a normal part of being a female organism.
Der Östrogenzyklus gehört zu jeder Frau dazu, wie auch zu jedem Mäuseweibchen. Und wir wollen ja, dass unsere Ergebnisse auch für Frauen relevant sind. Die Medikamente, die wir entwickeln, sollen auch Frauen helfen. Sie müssen jeden Tag funktionieren, in jeder Phase des Hormonzyklus. Das sollten wir bei unserer Forschung stets bedenken.
Um Ergebnisse zu erzielen, die für Frauen und Männer gelten, müssen beide Geschlechter erforscht werden, resümiert die Neurobiologin. Das sei in der klinischen Forschung anerkannt und werde seit einigen Jahren berücksichtigt. Jetzt ist es Zeit für die Gleichberechtigung, auch im Mäusekäfig.
Michael Lange war das über die Gleichberechtigung im Mäusekäfig. In Augsburg hat gestern die SCEPCON begonnen, die Konferenz für Wissenschaft und kritisches Denken, veranstaltet von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Dort geht es zum Beispiel um den unerfüllbaren Traum vom Perpetuum mobile, um die Geschichte der Kurpfuscherei in Deutschland und um Hilfestellungen, wie man Verschwörungstheorien selbst testen kann. Über solch eine Verschwörungstheorie berichtet auch Dr. Stefanie Handel. Sie ist Tierärztin in Wien und Ernährungsberaterin für Haustiere. Am Telefon hat sie mir erklärt, worum es in ihrem Vortrag geht, zur angeblichen Futterverschwörung in Anführungszeichen.
Bei dieser Futterverschwörung geht es darum, dass Fertigfuttermittel, also das, was man allgemein aus dem Zoofachhandel kennt, in den letzten Jahren ein bisschen in Verruf geraten ist, beziehungsweise Verschwörungstheorien eben verbreitet werden, dass das schädlich sei, dass es nur sehr minderwertige Zutaten enthalte oder dass eben sogar absichtlich krankmachende Futter verkauft werden, damit die Tierärzte sogar mehr Patienten daraus generieren können.
Nun steht aber die Verschwörung in Anführungszeichen. Das heißt, Sie sind skeptisch, ob es die überhaupt gibt.
Also ich bin im Grunde sicher, dass es diese Verschwörung nicht gibt. Wie es eben häufig bei so Verschwörungstheorien ist, ist vielen diesen Gerüchten anzumerken, dass hier ein Fehlen an Kenntnis dahinter ist, also mit etwas Wissen über eben die Futtermittelgesetzgebung oder aber auch die Herstellungstechnik von Futter kann man also diese meisten Gerüchte ganz klar ausräumen. Und auch hier ist es ähnlich wie mit anderen Gesundheitsthemen, dass also hier vermutet wird, dass die Tierärzte ja alle unter einer Decke stecken und alle sich bereichern an diesem krankmachenden Futter. Das kann man ja auch ganz klar aus der Welt schaffen, dass das nicht so ist.
Es gibt wie bei uns Menschen auch Ernährungstrends bei der Fütterung von Haustieren, mit denen Sie sich beschäftigen. Was sind denn da im Moment aktuelle Strömungen?
Also Ernährungstrends lassen sich klar ausmachen. Auf der einen Seite all die Gesundheitstrends, die wir auch von Menschen kennen, also muss jetzt alles glutenfrei oder laktosefrei sein. Ganz klar erkennbar ist ein Trend zum Selbermachen des Futters, vor allem dem sogenannten Barfen, also der Rohfütterung, wo man also versucht, durch rohe Zutaten wie Fleisch, Knochen, Innereien die natürliche Beute der Tiere nachzumachen und sich also komplett von diesem kommerziellen Fertigfutter abwendet.
Diese Rohfütterung, das scheint ja zunächst auch einmal logisch zu sein. Wölfe zum Beispiel bekommen auch kein Dosenfutter. Gibt es denn wissenschaftliche Untersuchungen, ob dieses sogenannte Barfen denn überhaupt für die Hunde eine Wirkung hat?
Wissenschaftliche langfristige Studien zum Barfen gibt es noch nicht. Logisch erklärbar ist ein Gesundheitseffekt aber nicht. Was das Hauptproblem ist, sehr wohl dokumentiert sind die negativen Effekte. Das ist vor allem eine mögliche Krankheitsübertragung durch Krankheitserreger im rohen Fleisch auf den Menschen nämlich. Das andere große Problem ist, dass die Besitzer ja selber verantwortlich sind, dass das Futter ausgewogen gestaltet wird und dass alle Nährstoffe drinnen sind. Und das ist nicht so einfach, wie es meistens dargestellt wird. Das heißt, Nährstoffmängel und daraus folgende Krankheiten sind beim Barfen leider nicht selten.
Unter welchem Nährstoffmangel leiden dann solche Tiere?
Häufige Probleme sind ein Überschuss oder ein Mangel an Kalzium. Also wenn zum Beispiel die Knochenmenge nicht richtig dosiert wird, das kann sich vor allem bei wachsenden Welpen wirklich sehr schnell auswirken in Form von Wachstumsstörungen und Gelenkveränderungen, die also sehr schmerzhaft sein können und den Hund ein Leben lang beeinträchtigen können. Bei erwachsenen Hunden sind das entweder sehr grobe Fehler, wie eben auch Kalziummangel, aber auch Mängel an Vitaminen und Spurenelementen sind häufig, die sich erst langfristig auswirken können, sodass man sie nicht gleich merkt, wie schlechtes Haarkleid, Infektanfälligkeit, Unfruchtbarkeit etc.
Bei uns Menschen sehr populär ist die vegane Ernährung. Wie sieht es da aus bei den Haustieren? Gibt es da auch Anstrengungen, gibt es da auch Bemühungen, diese Tiere vegan zu ernähren?
Ja, vegane Ernährung ist auch bei Hunden und Katzen ein Thema. Bei der Katze ist es klar ausgeschlossen. Die Katze ist ein spezialisierter Fleischfresser, die tierische Nahrung braucht. Beim Hund kann man zum Großteil auf tierische Nahrung verzichten. Hier muss man aber wirklich sehr gut wissen, was man tut und sich wirklich gut beraten lassen, damit die Nährstoffe, die fehlen, dann auch wieder entsprechend ergänzt werden und es da nicht zu gesundheitlichen Schäden kommt.
Sagt die Tierärztin Stefanie Handel. Und über dieses Thema trägt sie morgen vor auf der Skepcon in Augsburg. Kohlendioxid, Methan und Lachgas, das sind die drei wichtigsten Treibhausgase aus menschlichen Quellen. Lachgas entsteht zum großen Teil in der Landwirtschaft durch Viehhaltung und Stickstoffdüngung. Aber auch Kläranlagen stellen einen Emissionsherd dar. Wie sich die Freisetzung von Lachgas bei der Wasserreinigung eindämmen lässt, war gerade Thema auf der Konferenz Wasser 2019 in Erfurt. Von dort berichtet Volker Mrasek.
Der hohe Gehalt von Stickstoff im Urin und später dann auch im Abwasser ist das Problem. In der Kläranlage landet er in Form von Ammoniumsalzen. Die werden von Bakterien stufenweise ab- und umgebaut. Am Ende sollte daraus eigentlich nur harmloser molekularer Stickstoff entstehen, wie er auch in der Luft vorkommt. Doch bei der biologischen Reinigung entweicht auch Lachgas. Nicht viel, aber die Substanz ist ein Treibhausgas und gut 300 Mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.
Das kann man nicht pauschalieren für alle Kläranlagen der Welt. Aber eine schlecht eingestellte Kläranlage kann Betriebsbedingungen haben, wo sehr viel Lachgas emittiert wird.
Jörg Drewes möchte das per se vermeiden. Der Umweltingenieur ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München. An seinem Lehrstuhl wurde jetzt ein alternativer biologischer Reinigungsprozess entwickelt. Dabei wird das Lachgas nicht nur zurückgehalten, sondern auch noch energetisch genutzt. Normalerweise oxidieren die bakteriellen Putzkolonnen das Ammonium im Abwasser zunächst zu Nitrat und das wird dann von anderen Mikroben in Luftstickstoff umgewandelt. Das Münchner Verfahren läuft anders. Es arbeitet mit einer abgewandelten Prozesskette und Bakteriensorten, die Ammonium am Ende ganz gezielt zu Lachgas umsetzen.
Das kitzeln wir hier raus, wo man natürlich erstmal denkt, ja, das kann ja nicht gut sein. Aber wenn Sie dieses Lachgas vollständig aus dem Wasser herausbekommen, dann kann man das sehr gezielt abziehen. Dann hätten wir einen konzentrierten Strom von Lachgas, den wir in die Biogasverwertung einschleusen können. Und das haben wir auch zeigen können, dass das funktioniert.
Biogas. Viele Kläranlagen produzieren es schon heute in großen Faulgasbehältern. Darin tummeln sich ebenfalls Bakterien. Sie vergären den ganzen Schlamm, der in Kläranlagen anfällt. Dabei entsteht Methan, ein Energieträger. Man nutzt ihn als Brennstoff in Blockheizkraftwerken. Jörg Drewes Plan ist es, das Lachgas aus den Abwasserströmen in die Biogasverwertung einzuschleusen, als Oxidationsmittel, das die Energieausbeute erhöht.
Wenn Sie Lachgas nehmen, dann haben Sie eine Energieausbeute, die ungefähr 38% höher liegt, als wenn Sie Sauerstoff nehmen zur Verbrennung.
Durch den neuen Klärprozess ließen sich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sagt Max Weisbach, bis vor kurzem Doktorand an der TU München und inzwischen Planungsingenieur beim Ruhrverband in Essen.
Ich bereite mein Abwasser auf, ich generiere Energie und ich eliminiere eigentlich diese Treibhausgasemissionen. Das heißt, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, was so bisher auch noch nicht verfügbar ist in keinem Prozess.
Auch Weisbach ist Umweltingenieur. Das neue Verfahren erprobte er in einem Laborreaktor. Dabei zeigte sich, man kann das Lachgas sehr gut aus dem Abwasser herausbekommen mit Hilfe gasdurchlässiger Membranen. Und man braucht keine exotischen Bakterien. Sie sind schon heute in Kläranlagen vorhanden. Man muss sie nur richtig dressieren. Dabei halfen den Ingenieuren Mikrobiologen der Stanford University in den USA. Als nächsten Schritt plant Jörg Drewes jetzt eine Pilotanlage im größeren Maßstab.
Ist noch nicht spruchreif, aber wir sind im Gespräch mit verschiedenen Betreibern, die da Interesse angemeldet haben.
Die vielleicht größte Hürde ist aber schon genommen, wie Max Weisbach andeutet. Man habe zeigen können, dass das Verfahren sicher und stabil laufe.
Aus betrieblicher Sicht kann man sagen, dass die Prozessstabilität natürlich eine sehr große Rolle spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es konkurrenzfähig ist, gerade aufgrund der Betriebssicherheit.
Laut Weisbach ist Lachgas im Schnitt für 80% der Klimabelastung durch den Klärwerksbetrieb verantwortlich. Auch das ist ein Argument für das neue Verfahren der TU München, sollte es sich im größeren Anlagenmaßstab bewähren. Selbst wenn dafür zusätzliche Investitionen nötig sein dürften, letztlich müssen alle Industriezweige von ihren Treibhausgasemissionen runter.
Lachgas in Kläranlagen. Wie sich der Klimakiller sinnvoll nutzen lässt, darüber berichtete Volker Mrasek. Und damit wird es Zeit für unseren täglichen Blick in die Forschung. Die Wissenschaftsmeldungen heute mit Lennart Pyritz.
Darmbakterien beeinflussen autistisches Verhalten bei Mäusen. Eine Vielzahl von genetischen und Umweltfaktoren wird mit der Entstehung von Autismus in Verbindung gebracht. Eine Mausstudie im Fachmagazin Cell weist jetzt darauf hin, dass auch das Mikrobiom im Darm autistische Verhaltenssymptome zumindest fördern kann. Die Wissenschaftler hatten im Labor keimfrei aufgewachsenen Mäusen Darmbakterien von Menschen mit und ohne Autismus übertragen. Nager der ersten Gruppe interagierten weniger mit ihren Artgenossen, äußerten seltener Laute und zeigten sich wiederholende Verhaltensweisen, Symptome, die oft mit Autismus assoziiert sind. Die Studie zeige nicht, dass Darmbakterien Autismus verursachen, betonen die Forscher. Vielleicht könnten die Erkenntnisse aber helfen, eines Tages Autismus-Symptome mit Wirkstoffen auf bakterieller Basis bzw. auf das Mikrobiom abgestimmten Therapien zu lindern.
Zwei Kosmonauten haben die ISS von außen gereinigt.
Der Einsatz hat etwa 6 Stunden gedauert. Währenddessen haben Kommandeur Oleg Kononenko und Alexei Ovchinin auch eine Reihe von Wartungsarbeiten erledigt. Dazu zählte die Reinigung von Lichtluken, die mit stempelartigen Vorrichtungen gesäubert wurden. Die dabei entfernten Ablagerungen sollen später auf der Erde analysiert werden. Auch von anderen Stellen der ISS-Hülle entnahmen die Kosmonauten während des Außeneinsatzes Proben.
Abnehmende Fruchtbarkeit könnte der Grund für das Aussterben der Neandertaler gewesen sein.
Zu diesem Schluss kommt ein französisches Forschungsteam im Fachblatt PLOS ONE. Neandertaler lebten vor etwa 400.000 bis 40.000 Jahren in Europa, zuletzt parallel mit dem Homo sapiens, bis sie innerhalb einiger Jahrtausende verschwanden. Der Studie zufolge könnte ein leichter Rückgang der Fruchtbarkeitsrate bei jungen Neandertalerinnen zum Aussterben geführt haben. Möglicherweise hätten zunehmende Konkurrenz bei der Nahrungssuche durch den Homo sapiens und damit weniger verfügbare Kalorien in der Schwangerschaft den Neandertalerinnen zugesetzt. Die Wissenschaftler hatten ein demografisches Modell entwickelt. Damit berechneten sie mehrere Szenarien, nach denen die Neandertaler innerhalb von 10.000 Jahren oder weniger verschwinden konnten. Hypothesen wie Kriege oder Epidemien erscheinen danach unwahrscheinlich, da sie zu einem schnelleren als dem beobachteten Aussterben geführt hätten.
Graumulle sind schmerzfrei.
Afrikanische Graumulle leben in unterirdischen Bauten. Die in Südafrika lebende Unterart teilt ihre Behausung dabei oft mit einer Ameisenspezies, die schmerzhaft zustechen kann. Im Fachmagazin Science schreibt jetzt ein Forschungsteam vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin, dass die Graumulle die Stiche der Insekten dank einer genetischen Veränderung offenbar nicht spüren. Diese Eigenschaft habe es den Tieren möglich gemacht, neue Lebensräume zu besiedeln. Denn andere Mullspezies scheuen die Nähe der giftigen Ameisen. Die Erkenntnisse könnten auch helfen, künftig neue Schmerzmittel zu entwickeln, so die Autoren.
Die ältesten Filmaufnahmen einer Sonnenfinsternis sind wieder aufgetaucht.
Das hat die Royal Astronomical Society mitgeteilt, in deren Archiven die Bewegtbilder der totalen Sonnenfinsternis wiederentdeckt wurden. Das verwackelte Material stammt vom britischen Filmemacher Neville Maskelyne. Aufgenommen hatte er es im Jahr 1900 während einer Expedition im US-Bundesstaat North Carolina.
Nutzer von Dating-Apps setzen offenbar auch öfter auf ungesunde Abnehmmethoden.
Das legt die Studie eines US-Forschungsteams im Journal of Eating Disorders nahe. Zu den ungesunden Methoden zählen unter anderem Diätpillen, absichtliches Erbrechen oder das Nutzen von Abführmitteln und anabolen Steroiden. Ob der Gebrauch von auf Äußerlichkeiten zielenden Apps ungesunde Verhaltensweisen verschärft, können die Autoren mit der Studie nicht beantworten. Es würden aber immer häufiger Dating-Apps in den USA genutzt. Daher sollte auch eingehender untersucht werden, wie sie sich auf das gesundheitsrelevante Verhalten auswirken.
Vielen Dank, Lennart Pyritz, war das mit den Meldungen.
Sternzeit. 31. Mai. Der Sternenhimmel im Juni. Zu keiner anderen Zeit des Jahres ist so wenig vom nächtlichen Sternenhimmel zu sehen wie im Juni. Am 21. fängt der Sommer an. Das ist der längste Tag des Jahres. Am Bodensee steht die Sonne dann 16 Stunden am Himmel. Astronomisch dunkel sind in diesen Nächten nur 1,5 Stunden. An der dänischen Grenze scheint die Sonne 17,5 Stunden und die Abend geht direkt in die Morgendämmerung über. Rund um Sommeranfang wird es in der gesamten Nordhälfte Deutschlands im astronomischen Sinne nicht dunkel, weil die Sonne weniger als 18 Grad unter den Horizont sinkt. Die Sommernächte sind hell und kurz, dennoch zeigen sich etliche Sterne. Anfangs dominieren noch die Frühlingsfiguren Löwe, Jungfrau und Bootes am Südwesthimmel. Im Laufe der Nacht übernimmt dann das Sommerdreieck aus Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler die Himmelsbühne im Süden. Der Riesenplanet Jupiter erreicht am 10. Juni seine beste Stellung des Jahres. Er strahlt die ganze Nacht hindurch im Sternbild Schlangenträger tief im Süden. Ein Stück links von ihm zeigt sich der Ringplanet Saturn, der erst im Juli am besten zu sehen sein wird. Die übrigen Planeten sind nur etwas für Spezialisten. Merkur und Mars stehen zur Monatsmitte dicht beieinander in der Abenddämmerung. Venus zieht sich vom Morgenhimmel zurück. Der wohl schönste Anblick des Monats bietet sich in der Nacht vom 16. zum 17. Juni. Dann stehen Vollmond und Jupiter dicht nebeneinander und verzaubern die kurze Sommernacht.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der Handelskonflikt eskaliert, die USA gegen China und Mexiko.